ARD.
Apne tisre tam mein.
In meiner dritten Amtszeit verspreche ich, Indien zur drittgrößten Volkswirtschaft der Welt zu machen.
Das sagt der indische Regierungschef Narendra Modi. Ende Mai hat er stolz verkündet, dass der erste Schritt dafür jetzt getan sei. Indien habe Japan als viertgrößte Volkswirtschaft der Welt überholt. Damit war er allerdings etwas zu früh dran, denn laut Prognosen des Internationalen Währungsfonds könnte das erst Ende des Jahres der Fall sein. Der nächste Schritt wäre dann also an Nummer 3, also an Deutschland, vorbeizuziehen. Das Ziel Modis ist ganz klar: Weltmacht werden. Wird Indien jetzt das nächste China? Darüber sprechen wir heute im Weltspiegel-Podcast. Wir wollen euch hier helfen, die Welt ein kleines bisschen besser zu verstehen mit den Auslandskorrespondenten und Korrespondentinnen der ARD. Ich bin Joanna Jeschke und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Ihr aus der Weltspiegel-Community, ihr habt euch gewünscht, dass wir mal wieder nach Indien schauen und das machen wir gerne. Ich bin jetzt verbunden mit meinem Kollegen in Neu-Delhi, dem ARD-Korrespondenten Andreas Franz. Hi Andreas.
Hallo.
Du warst ja da unterwegs, wo man diesen wirtschaftlichen Aufstieg des Landes ganz gut nachspüren kann, also quasi im Maschinenraum des Landes. Was hast du dir genau angeschaut und woran sieht man eigentlich, dass Indien gerade so boomt?
Maschinenraum trifft es schon ganz gut, also sprichwörtlich fast. Ich war in Chennai, einer sehr großen Metropole im Süden Indiens, an der Ostküste, direkt am Meer gelegen. Und dort gibt es das größte Waggonbauwerk der Welt. Also dort werden Eisenbahnwaggons gebaut für Passagiere. Das sind riesige Hallen, halben Kilometer lang. Da wird ganz viel geschweißt, gehämmert, montiert, sogar ganze Seitenwände, die da in der Luft jongliert werden mit riesigen Kränen. Hunderte Meter von Kabeln, die da in den Waggons auch verbaut werden. Und dann gibt's einen Teil der Fabrik, da werden die großen Räder und die Achsen silberglänzend selbst gefräst und poliert, zum Teil auch mit deutschen Maschinen. Das ist alles ziemlich beeindruckend. Und in diesem Werk wurden bisher 75.000 Eisenbahnwaggons für den Personenverkehr in Indien produziert von 8.000 Mitarbeitern. Dazu muss man wissen, dass Indien das viertgrößte Eisenbahnnetz der Welt hat mit so 68.000 Kilometern. Und da wurde, und das ist so ein Teil des Schubs, der durch Indien geht, da wurden in den letzten 10 Jahren, wurde da ganz viel gebaut. Und es gibt inzwischen 100 moderne Schnellzüge. Und die werden von den Passagieren besonders gerne genutzt, weil die sehr komfortabel sind. Die sind gut klimatisiert, da gibt's gutes Essen und die sind wirklich sehr beliebt. Das konnte ich da in dem Bahnhof, ein sehr großer Bahnhof auch in Chennai, konnte ich dort auch sehen. Da habe ich mich mit einer Familie unterhalten, die gerade auf dem Weg nach Coimbatore waren. Und das dauerte früher 9 Stunden und jetzt mit den schnelleren Zügen sind sie damit 6 Stunden unterwegs.
Sind das Investitionen, die aus dem Land kommen oder spielen da auch ausländische Investitionen eine Rolle?
Also in dem Bereich so gut wie nicht. Das sind alles Investitionen, Modernisierung, die aus dem Land herauskommt. Da ist auch eine ganze Menge an Geld investiert worden. Und auch in Chennai, das war jetzt mehr zufällig, dass die auch dort unten ein Werk haben. Da gibt es eine deutsche Tunnelbaufirma, Herrenknecht aus Süddeutschland, die unter anderem auch den Gotthardtunnel vor vielen, vielen Jahren gebaut haben. Und die sind jetzt in Indien sehr engagiert, auch schon seit 20 Jahren. Da haben die klein angefangen. Also vor 10 Jahren haben sie, glaube ich, auch die Metro gebaut in Neu-Delhi. Aber da sind sie, in dem Bereich sind sie unter anderem spezialisiert, machen Tunnelbohrer, also für Metro, für U-Bahn, für Autobahn. Da stand ein Bohrer auf dem Hof, der hat einen Durchmesser gehabt von fast 14 Metern. Ein Riesending, wow. Was dann auch noch an die 30 Meter hinten dran, da gibt's dann noch so extra Gewerke, um den ganzen Schutt, der vorne weggefräst wird, das Gestein dann nach hinten zu transportieren und dann zum Teil auch den Tunnel zu bauen und so. Also monströs, das Gerät, da kommt man sich ganz klein vor, wenn man davor steht. Und diese Firma, die baut jetzt noch ein zweites Werk. Offensichtlich ist das Geschäft in Indien sehr gut, das läuft sehr gut. Die haben 300 Mitarbeiter, wollen noch mehr Leute einstellen und bohren überall in Indien, auch zum Beispiel im Himalaya.
Das sind ja Beispiele dafür. Es wird massiv investiert in Infrastrukturprojekte. Was wird denn da noch alles gebaut? Und über wie viel Geld, also über welche Summen reden wir da eigentlich?
Um das vielleicht mal zu veranschaulichen, 2014 bis 2015, also in einem Jahr, da waren es ungefähr 12,5 Milliarden Euro, die investiert wurden. Seit 2023 bis heute sind es 111 Milliarden, also eine enorme Steigerung. Damit werden neue Straßen gebaut. Indien hat auch das zweitgrößte Straßennetz der Welt, aber nicht in dem besten Zustand. Da sind jetzt viele, viele neue Autobahnen hinzugekommen. Da werden ungefähr 34 Kilometer am Tag gebaut. Neue Häfen bzw. die Kapazitäten dort, die haben sich insgesamt im Land verdoppelt. Neue Flughäfen, das ist ein Bereich, wo auch ganz, ganz viel sich tut, wo sehr, sehr viel investiert wird. Also in den letzten 10 Jahren von 74 auf 160 Flughäfen. Also das sind wirklich irrwitzige Zahlen, was da passiert. Da braucht man natürlich aber auch entsprechende Kapazitäten. Neue Fluglotsen, Piloten, Pilotinnen. Übrigens ganz interessant, Indien hat den höchsten Anteil an Pilotinnen weltweit. Also da tut sich in dem Bereich unheimlich viel.
Man braucht natürlich dafür ganz viel Man- oder Women-Power, also auf jeden Fall arbeitende Bevölkerung. Sind die Fachkräfte da?
Da gibt's eigentlich reichlich. Es ist sogar so, dass es eher ein Problem gibt, dass gerade für junge Leute es nicht genügend Jobs gibt. Also es gibt eine sehr große Anzahl an jungen Leuten, die aus dem Bildungssystem kommen, die zumindest im Bereich der mittleren bis oberen Mittelschicht dort ausgebildet werden. Und die Arbeitslosigkeit unter jungen Leuten ist relativ hoch, liegt knapp über 16%. Also da gibt's nicht Jobs für jeden. Bedarf ist natürlich trotzdem da an entsprechenden Fachkräften. Das stimmt, ja.
Ich habe mich gefragt, wie sieht's denn mit der Beschäftigung von Frauen aus?
Die hat sich in den letzten 8 Jahren ungefähr verdoppelt auf 41%. Die Arbeitslosenquote bei Frauen, die ist auch gesunken. Es gibt auch einen Anstieg von gut ausgebildeten Frauen auf dem Arbeitsmarkt, aber auch einen recht hohen Anteil von unbezahlter Arbeit. Also das ist, glaube ich, so wie in sehr, sehr vielen Ländern, auch in der westlichen Welt. Auch hier in Indien arbeiten die Frauen jeden Tag deutlich länger in Hausarbeit und unbezahlter Familienarbeit, Pflegearbeit als die Männer, ungefähr 3,5 Stunden. Also das heißt, so fast die Hälfte ihrer Zeit tagsüber verbringen sie in diesem Bereich. Aber insgesamt kann man sagen, ich hatte es ja auch schon mit den Pilotinnen erzählt, also auch in durchaus hochqualifizierten Jobs sind Frauen sehr gut vertreten. Und da tut sich also auch einiges auf dem Arbeitsmarkt, wenn dann die entsprechende Ausbildung, natürlich die entsprechende Bildung vorhanden ist.
In welchen Branchen ist Indien denn jetzt schon ganz weit vorne?
Ein Bereich, der, glaube ich, auch bisschen bekannter ist, sind Generika, Medikamente, die aus Indien kommen. 30% der Generika, also der Nachahmerprodukte, Nachahmermedikamente kommen aus Indien. 60% der Impfstoffe, was ich auch nicht wusste, und 70% zum Beispiel der HIV-Medikamente. Und die Herstellungskosten, und das ist sicherlich der entscheidende Faktor, die sind hier in Indien 30-35% niedriger als in den USA oder in Europa.
Jetzt ist ja Narendra Modi in seiner 3. Amtszeit. Wir haben ihn zu Beginn des Podcasts gehört mit seiner Ankündigung, Indien zur wirtschaftlichen Weltmacht zu machen. Bei seinem Amtsantritt, da war Indien die 11. größte Volkswirtschaft. Ist der Aufstieg also eine Folge seiner Politik? Oder ist das eine natürliche Entwicklung, weil das Land einfach so wahnsinnig wächst? Es hat ja China auch überholt als bevölkerungsreichstes Land der Welt.
Ja, also ich denke schon, dass das schon im Großen doch mit der Politik auch zu tun hat, mit der Wirtschaftspolitik. Das Bevölkerungswachstum allein, das bringt ja noch keine wirtschaftliche Entwicklung, könnte dem sogar entgegenstehen. Also da ist schon viel gemacht worden. Wichtige Faktoren sind dabei zum Beispiel, dass das Steuersystem vereinfacht wurde. Digitale Bezahlsysteme haben sich etabliert. Die Inflation konnte reduziert werden. Die Regierung unterstützt sehr stark die Herstellung von Waren in Indien. Und Indien selbst hat natürlich, und da spielt das Bevölkerungswachstum dann auch wieder mit rein, einen enorm großen Absatzmarkt als bevölkerungsreichstes Land der Welt. Ja, und es gibt sehr viele junge Leute im arbeitsfähigen Alter. Weltweit, glaube ich, sogar der größte Anteil. In der Infrastruktur, darüber hatten wir ja schon gesprochen, ist ganz viel gemacht worden. Und die Urbanisierung, die treibt auch den Konsum voran. Also die großen Städte, die wachsen weiter. Die Nachfrage nach Wohnen, Konsumgütern und auch Dienstleistungen, auch das geht immer weiter voran. Also da wird natürlich auch enorm viel gebaut, was die Wirtschaft auch voranbringt. Und dann gibt es auch so einen Teil, wo durchaus auch eine nachhaltigere und ökologischere Wirtschaft auch angestrebt wird. Und Indien hat auch zum Beispiel einen ganz großen Teil an Start-ups, die sich auch enorm entwickelt haben. Auch das ist so ein Bereich, wo sich sehr, sehr viel getan hat in den letzten Jahren. Und auch nicht nur in den ganz großen IT-Metropolen wie Bangalore, sondern es verteilt sich auch durchaus im Land, auch auf die kleineren Städte. IT-Branche, da arbeiten 5 Millionen Menschen. Das generiert natürlich dann auch wiederum weiteres Wachstum. Da ist also sehr, sehr viel gemacht worden. Und das ist schon eine Politik, die ganz knallhart auch auf Wachstum setzt und dementsprechend auch die Bedingungen dafür schafft.
Das klingt jetzt alles nach einer wahnsinnigen Erfolgsgeschichte. Aber es gibt natürlich auch Kritik an diesem riesigen Wachstumskurs Indiens. India is Broken, so heißt ein Buch des Entwicklungsökonomen Ashoka Modi. Seiner Ansicht nach ist die Vorstellung von Indien als Weltmacht eine bloße Erzählung. Eine Geschichte, an die man glaubt, je öfter sie erzählt wird. Das könne nicht funktionieren. Auch weil Indien öffentliche Güter nicht zur Verfügung stellt. Also sowas wie saubere Luft und sauberes Wasser. Oder auch ein Bildungssystem für alle.
Nur 15% der indischen Kinder, 15% können richtig lesen und schreiben. In China, einer wettbewerbsfähigen globalen Wirtschaft, liegt diese Zahl bei 85%.
The number in China is 85%. That is the gap.
Das ist die Lücke. Und sind wir dabei, diese Lücke zu schließen? Und die Antwort ist nein. All diese Überführungsbrücken und Autobahnen werden dieses Problem nicht lösen.
Andreas, inwiefern würdest du sagen, India is broken?
Also ob man das so generell sagen kann, schwierig, aber es gibt schon enorme Schattenseiten, das stimmt. Es gibt sehr, sehr viele arme Menschen in diesem Land. 230 Millionen sind extrem arm. Das sind vor allem Menschen auf dem Land. Oder auch in den riesigen Slums, in den Metropolen. Es gibt natürlich viele, die es dann in die Metropolen zieht, weil sie da auf Arbeit hoffen, auf vielleicht ein bisschen besseren Verdienst. Viele der indischen Kinder haben keinen Zugang zu ausreichender Bildung. 15% ungefähr können weder lesen noch schreiben. Und am Ende besitzen 1% 40% des Vermögens. Also auch daran sieht man enorme Ungleichverteilung, da hilft auch das höchste Wirtschaftswachstum weltweit nicht unbedingt weiter, wenn da so ein paar grundlegende Dinge nicht funktionieren. Also es gibt zwar eine wachsende Mittelschicht und neue Jobs und so, aber auch dort Jugendarbeitslosigkeit liegt ungefähr bei 16%. Und es gab hier schon vor einigen Jahren doch Proteste, die dann auch gewalttätig wurden, vor allem von wütenden jungen Männern, die keine Perspektive für sich sehen.
Lass uns mal den Realitätscheck machen. Wem kommt denn, du hast es eben schon angedeutet, dass natürlich nicht alle profitieren. Wem kommt dieses enorme Wachstum zugute und wer sind die Verlierer dieses Aufstiegs?
Es gibt hier riesige Firmenkonglomerate, eine sehr dünne Schicht von sehr reichen Menschen, von Menschen, die sehr gut verdienen. Das sind dann unter anderem auch die ja auch international bekannteren Ambanis, Adanis oder auch die Tatas. Das sind die Superreichen. Dann gibt es eben diese sehr, sehr Armen und ein Großteil der Bevölkerung, 58%, die sind in der Landwirtschaft tätig. Ihr Anteil am Bruttosozialprodukt, das sinkt und die sind auch dem Klimawandel besonders ausgesetzt, von dem bedroht. Trockenheit, instabile Marktpreise, das spielt eine große Rolle. Es gibt auch sehr viele Bauern, die dann auch Selbstmord begehen, weil sie die hohen Kreditzinsen nicht mehr zahlen können. Es gibt einen Großteil der Arbeitskräfte im informellen Sektor, das heißt keine Sozial-, keine Krankenversicherung, miserable Arbeitsbedingungen, stagnierende Löhne. Und in so einer Region war ich am Wochenende unterwegs, im Bundesstaat Uttar Pradesh, 5 Stunden Autofahrt von einer der heiligsten indischen Städte von Varanasi entfernt. Und dort auf dem Land, da gibt es 276 Dörfer mit ungefähr 200.000 Menschen und die haben ein besonderes Problem, weil nämlich diese Region so als Energiehauptstadt oder Energiehauptregion Indiens gilt, weil dort sehr, sehr viele Kohlekraftwerke stehen und die stoßen enorm viel Flugasche aus und die enthält Fluorid. Das gelangt ins Trinkwasser Und führt zu Krankheiten, Fluorose nennt sich das. Also man kennt das manchmal, dass zu viel Fluorid dazu führen kann, dass die Zähne so ein bisschen weiß werden. Aber das wäre ja dann noch eine geringe Folge dessen. Bei denen führt das dazu, dass sie wirklich ziemlich krank werden, schwer krank zum Teil, dass Gelenke sich verändern, dass die Knochen sich auch verändern. Das war schon brutal zu sehen, wenn man sich da umguckte, die Menschen, die da auf einen zukamen, ganz viele haben gehumpelt, konnten kaum noch gehen, der Rücken verkrümmt sich, können dann nicht mehr gerade stehen. Das ist alles sehr, sehr schmerzhaft, es ist nicht tödlich, aber es begleitet einen ein Leben lang und es lässt sich auch nicht mehr rückgängig machen. Und vor allem bitter ist, dass es auch Kinder, kleine Kinder auch schon betrifft in den Familien, weil sie eben ein Wasser trinken, was enorm hohe Fluoridwerte hat und was dann zu diesen Folgen, zu dieser Krankheit führt.
Das sind ja drastische Schilderungen, aber danke, dass du uns halt auch diese Schattenseiten dieses Wirtschaftswachstums schilderst. Es ist ja wichtig, dass wir das irgendwie auch ins Licht rücken und nicht nur über diesen sehr imposanten Boom berichten. Was ist denn deine Einschätzung? Ist Indien das nächste China? Begreift man sich selbst so im Land?
Na, also ich weiß nicht, ob man China so als Vergleichsmaßstab gerne nimmt. Man hatte ja ziemlich große Vorbehalte, auch wegen der sehr langen Grenze, die man mit China teilt. Da gab es ja auch schon kriegerische Auseinandersetzungen. Aber man versucht, glaube ich, schon oder hat die Hoffnung, dass viele Firmen vielleicht sich aus China zurückziehen und dann in Indien was aufbauen. Da gibt es ja auch schon im IT-Bereich beziehungsweise auch im Handybereich einiges, was sich da getan hat. Ob das genauso machbar sein wird, das wird wirklich, kann nur die Zukunft zeigen. Es gibt ja auch eine ganze Menge Ökonomen, die da auch so ihre Vorbehalte haben, was die Möglichkeiten auf dem indischen Markt angeht. Aber mir sagte auch noch mal jemand von der Industrie- und Handelskammer, also gerade für deutsche Firmen, es lohnt sich auf Indien zu gucken und einfach abzuklopfen, was für Möglichkeiten man in diesem Markt hat. Die Entwicklung wird sicherlich weitergehen. Es gibt ja ein stetiges Wirtschaftswachstum zwischen 7 und 8%. Ob man China da jemals einholt oder erreicht, das ist vielleicht noch eine andere Frage.
Vielen Dank an unseren ARD-Indien-Korrespondenten Andreas Franz in Neu-Delhi. So, und jetzt schauen wir uns an, wie wir, Deutschland und die EU, Indien als wirtschaftlichen Partner wahrnehmen. Welche Bedeutung hat Indien schon jetzt für große Volkswirtschaften? Dazu spreche ich mit Dirk Dose. Er forscht am Institut für Weltwirtschaft in Kiel zu Innovations- und Wachstumspolitik. Hallo, Herr Dose.
Hallo.
Ich habe gerade eben mit unserem Indien-Korrespondenten Andreas Franz gesprochen und ihm die Frage gestellt und würde Sie auch direkt fragen, Indien als das neue China, ist das naiv oder ist das aus Ihrer Sicht ein realistisches Szenario?
Indien als neues China ist eine große Hoffnung zunächst mal. Wir sind aber noch sehr weit entfernt davon. Wenn wir uns die Handelsbeziehungen anschauen zwischen Deutschland und Indien, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Wir hatten im Jahr 2024 ein Handelsvolumen von gut 33 Milliarden US-Dollar zwischen den beiden Ländern. Wenn wir das Handelsvolumen zwischen Deutschland und China uns anschauen, das ist rund 7,5 mal so hoch mit 250 Milliarden US-Dollar. Angesichts der Größe der beiden Volkswirtschaften, also Deutschland ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, Indien die fünftgrößte, ist das Handelsvolumen noch sehr niedrig. Indien gehört nicht zu den 20 wichtigsten Handelspartnern Deutschlands und Deutschland ist umgekehrt auch für Indien, also nicht der Top-Handelspartner, da sind die USA und China ganz vorne. Wir handeln mehr mit der Slowakei oder Rumänien, also relativ kleinen Ländern in Europa, als mit diesem asiatischen Koloss Indien.
Was handeln wir denn überhaupt so mit Indien? Also wir haben eben schon gehört, Generika sind ein großer Faktor, Maschinen, die Tunnel bauen und Infrastruktur letztlich bereitstellen können. Aber was sind da so die Hauptfaktoren? Was handeln wir mit Indien?
Was immer wichtiger wird im Handel mit Indien, ist tatsächlich der Dienstleistungshandel. Die Inder sind sehr stark so in der IT-Produktion, Produktion von Software. Und ich denke, da liegen auch große Zukunftschancen für deutsche Unternehmen in dem Bereich. Was wir nach Indien liefern, sind zum Beispiel ja Transportgüter, vielfach. Und Siemens macht gute Geschäfte in Indien. Auch deutsche Flugzeuge werden gern gekauft in Indien. Also es ist ein sehr vielfältiger Bereich, aber wie gesagt, es geht noch sehr viel mehr. Ich denke, vor allem im Bereich Kraftfahrzeuge ist der indische Markt ganz am Anfang erst noch lange nicht gesättigt. Und da sehe ich ein großes Zukunftspotenzial.
Neben der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, da hat der Westen aber ja auch ein geostrategisches Interesse an Indien. Also wir haben ja gesehen, was es heißt, wenn man sich wirtschaftlich stark abhängig macht von einem Land, wie zum Beispiel China, das als Handelspartner ja gar nicht unproblematisch ist. Welche Rolle spielen also auch politische Interessen?
Indien ist natürlich auf den ersten Blick da sehr attraktiv als größte Demokratie der Welt. Es hat da auch einige Eintrübungen gegeben in jüngster Zeit natürlich. Premierminister Modi verfolgt eine recht autoritäre Politik durchaus auch. Aber es ist natürlich sehr attraktiv, gerade weil die Probleme mit China nicht geringer werden. Auch generell haben wir jetzt Probleme mit den Zöllen durch Präsident Trump. Und das macht Indien natürlich immer attraktiver und spielt Indien auch in die Karten. Also das Interesse Europas an engeren Wirtschaftsbeziehungen mit Indien ist schon sehr groß.
Und sehen Sie das realistisch? Die EU verhandelt ja schon länger mit Indien über ein Freihandelsabkommen, also seit 2007 schon. Ende des Jahres soll das zum Abschluss kommen. Und halten Sie das für möglich?
Also das ist natürlich auch hier eine große Hoffnung. Das wäre auch sicherlich eine große Sache und ein wichtiges Signal für die Weltwirtschaft, gerade in der heutigen Zeit. Ich denke aber auch, dass ein bisschen Skepsis angebracht ist. Also Sie haben es selber gesagt, die Verhandlungen laufen schon fast 20 Jahre, sind mehrfach auf Eis gelegt worden. Man ist jetzt wieder am Verhandeln immerhin und die EU-Kommissionspräsidentin war ja im Februar in Indien und hat so die Bestrebung geäußert, dass man ein Abkommen bis Jahresende abschließen könne oder es wird zumindest angestrebt. Ich sehe es noch nicht ganz so, weil es große Knackpunkte gibt. Der größte Knackpunkt ist wahrscheinlich die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft in Indien spielt eine sehr viel größere Rolle als in der EU. Es sind etwa 16% des indischen Bruttoinlandsprodukts werden von der Landwirtschaft beigesteuert. Und über 40% aller Arbeitskräfte in Indien arbeiten nach wie vor in der Landwirtschaft. Der Landwirtschaftssektor ist durch hohe Zölle geschützt in Indien. Und wenn man diese Zölle aufgeben müsste oder stark reduzieren müsste, wird das natürlich Probleme geben, gerade für die Kleinbauern. Also es würden viele Menschen ihre Arbeitsplätze verlieren. Insofern kann man gewisse Zögerlichkeit Indiens da auch verstehen.
Wenn Indien gegen Ende des Jahres möglicherweise Japan ablöst auf Platz 4. Wann rechnen Sie denn damit, dass Indien Deutschland überholt als drittgrößte Volkswirtschaft?
Oh, das wird auch nicht mehr lange dauern. Also der Abstand zwischen Japan und Deutschland ist ja gar nicht so groß. Also möglicherweise noch vor dem Jahr 2030.
Das ist also schon relativ bald.
Ich denke, das ist eher nur eine statistische Zahl. Also dann wird Indien ein bisschen größer sein, ökonomisch gesehen etwas höheres Bruttoinlandsprodukt haben. Das ist aber auch ganz natürlich bei dieser Bevölkerungsentwicklung. Wenn Sie das anschauen, 1,4 Milliarden Menschen und die Bevölkerung wächst weiter. Das Land wächst jedes Jahr mit Raten zwischen 6-7%. Wenn Indien sich gut entwickelt und Indien sich öffnet, dann ist das für Deutschland durchaus positive Nachricht.
Wenn wir den Vergleich zu China nochmal ziehen wollen, da sagen Forschende ja auch, Indien kann niemals das neue China werden, weil das Bildungsniveau auf einem ganz, ganz anderen Stand ist. Kann das sozusagen auch ein Hemmschuh sein für Indiens Entwicklung?
Das ist auf jeden Fall ein großer Hemmschuh. Also was Indien meiner Meinung nach falsch macht im Moment ist, dass sie viel zu wenig in Bildung und Forschung investieren. Die Analphabetenquote in Indien ist tatsächlich relativ hoch mit 23%. Es sind vor allem Frauen und Mädchen betroffen. Das ist also ein riesiges Potenzial, das man ungenutzt lässt. Und auch die Forschungsanstrengungen in Indien könnten durchaus höher sein. Also Indien investiert weniger als 1% seines Bruttoinlandsprodukts in Forschung und Entwicklung. Das ist schon sehr wenig. Andere Länder, Deutschland, investieren mehr als 3%, China 2,5%. Da ist also noch sehr viel, was Indien auch besser machen könnte.
Ganz herzlichen Dank an Dirk Dose vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Und damit sind wir schon am Ende dieser Podcast-Folge. Aber bevor ihr ausschaltet, habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. 1979 wurde der Journalist Robert Pfeffer in Beirut auf offener Straße von einem Killerkommando ermordet. Ein Cold Case, der auch über 40 Jahre später ungelöst ist. Sein Neffe, ARD-Journalist Kilian Pfeffer, möchte diesen Fall lösen und begibt sich in ein Netz aus Terrororganisationen und Geheimdiensten. Wen hatte sich sein Onkel zum Feind gemacht? War er zu nah dran am Terror und am Bürgerkrieg in Beirut der 70er Jahre? Oder wusste Robert Pfeffer Dinge, die er nicht hätte wissen dürfen? Ein ermordeter Journalist, ein verschwundenes Manuskript, ein Rätsel, das bis heute nicht gelöst ist. 2 Schüsse ins Herz. Warum musste mein Onkel sterben? Den Podcast gibt es in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und genau da gibt's auch uns, den Weltspiegel-Podcast, nächste Woche wieder. Redaktion bei dieser Ausgabe hatte Steffi Fetz. Redaktionsschluss war der 19. Juni. Ich bin Joanna Jeschke. Macht's gut. Ciao.